HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Oh, Island in the sun, will to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun.
Ist es in Frankfurt? Es ist warm, ganz warm da drin. Also fast wie im Regenwald. Und in dem Palmenhaus kann es auch mal sein, dass einmal eine Kokosnuss auf den Kopf fällt.
Das Stichwort Palme, also jetzt die gesamte Pflanze betrachtet, da kommt ja sofort Fernweh, Reisen, tropische Länder, Exotik und so weiter.
Mit ihren eleganten, weichen, gefiederten Blattwedeln. Sie lassen uns fast einen sanft lauen Wind auf luftigen Tropenholzveranden spüren.
Um vor allem große Häuser erbauen zu können, in die hohe Palmen hineinpassen, und man wollte ja unter den Palmen auch wandeln, man brauchte also hohe Palmen, brauchte man die Eisenkonstruktion.
Und jetzt wird auf einmal alles mit diesen exotischen Palmen garniert, diese künstliche Fantasiewelt gemacht. Das war natürlich der Run, und das war so mitunter der Start, dass die Palme hier bei uns nach wie vor noch für Fernweh steht, für dieses Reisen, für diese Exotik. Da ist das alles schon im Entstehen gewesen.
Ob im Garten Eden auch schon eine Palme stand? Bei Raphael jedenfalls verweilt die heilige Familie für einen Augenblick unter ihrem Dach. In Frankfurt haben die Gewächse ein paar Jahrhunderte später ein eigenes Dach bekommen, das Palmenhaus, vor 150 Jahren und damit noch 2 Jahre, bevor überhaupt der angedachte Palmengarten eröffnet wurde. Das Palmenhaus, eine elegante Glas- und Stahlkonstruktion, inspiriert von der Pariser Weltausstellung, weithin einzigartig. Lud ein zu einem Spaziergang durch die Welt mitten in Frankfurt. Und so ist es ja bis heute. Die Assoziationskette funktioniert immer noch. Palmen gleich Sonne, Strand und Ferne. Dieser Sehnsuchtsdreiklang hat in den letzten Jahren allerdings auch vermehrt zur Verpalmung der Innenstädte geführt. Sie säumen Flaniermeilen und die Freiluftzonen der Cafés. Auch mit geänderten Längen der Rocksäume der Damen und der Bärte der Herren holen wir uns also nach wie vor Natur und Exotik in die Stadt. Und nach wie vor sorgt auch das Frankfurter Palmenhaus für die erwünschten Wohlgefühle, was uns heute Abend auf die Palme bringt. Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Ewiger Sommer, ein Hoch auf die Palme, haben wir getitelt. Eine Pflanze weniger Diva als genügsam, aber auch sie muss gehegt und gepflegt werden.
Hinter dem Eingang zum Palmengarten links abbiegen. Dann läuft man schon auf das Herzstück der Anlage, auf das Palmenhaus zu. Die Beete sind herbstlich bepflanzt, verziert mit etwas Laub, das wird aber weggesaugt. Im Palmenhaus direkt herrscht feuchtwarmes Klima. Palmen und tropische Pflanzen sorgen für grüne Dschungelatmosphäre, und zwar bis zur Decke. Das sei auch schon zu Beginn 1869 so gewesen, erklärt Hilke Steinicke, die hier als Botanikerin arbeitet.
Ja, also dieses Palmenhaus ist original erhalten. Es ist jetzt 150 Jahre alt. Man hatte dort immer schon eine tropische Atmosphäre gepflanzt mit Palmen, mit Farnen, mit Bananen. Und jetzt neu haben wir auch noch verschiedene Tier- und Naturgeräusche. Also man fühlt sich wirklich wie im echten Dschungel.
Nur, dass es im Dschungel vermutlich wenig gepflasterte Wege gibt. Hier schon. Der Rundweg führt von der Terrasse auf der einen Seite des rechteckig wirkenden Gebäudes durch die Palmen hin zum Wasserlauf mit kleinen Fischen. Oberhalb plätschert ein Wasserfall, darunter eine urige Grotte mit Aquarien.
Wir haben leider keine Pflanzen der Erstbepflanzung mehr, aber das Ambiente ist genauso wie vor 150 Jahren. Auch der Wasserfall, der plätscherte schon vor 150 Jahren.
Damit die Palmen aber ein recht langes Leben haben, brauchen sie Pflege. Und da gibt es einiges zu beachten. Nicht alle, aber viele Palmenarten gedeihen in tropisch warmen Verhältnissen. Die mögen es halt warm, erklärt Hilke Steinicke, und deswegen muss das Palmenhaus beheizt werden.
Ja, also hier sind ganz angenehme Temperaturen, tagsüber 18 Grad und in der Nacht 14 Grad.
Palmen brauchen jede Menge Licht, erklärt Gärtner Ralf, der hier für die Pflege der Palmen zuständig ist. Natürlich fällt hauptsächlich Licht durch das Glasfensterdach. Das muss deshalb mindestens einmal im Jahr geputzt werden. Aber das scheint nicht zu reichen, findet auch Ralf.
Es ist gar nicht so hell, wie es aussieht. Wir sind eigentlich relativ dunkel. Das merken wir oft an Pflanzen, die an anderen Orten blühen. Im Palmenhaus blühen sie, wenn wir sie reinpflanzen einmal, und dann wird es denen oft zu dunkel und dann blühen die bei uns gar nicht mehr.
Aber wachsen, das klappt schon. Bei manchen Palmen sogar zu gut. Wenn sie das Glasdach erreicht haben, müssen sie wohl oder übel dran glauben. Sie werden gefällt. Erst im vergangenen Frühjahr geschehen. Hilke Steinicke erinnert sich.
Wir hatten also eine kanarische Dattelpalme. Die war sehr groß, stattlich. Die hätte das Glasdach kaputt gemacht. Innerhalb von 3 Tagen musste die gefällt werden. Also ganz aufwendig mit einem Spezialisten, der die Palme hochgeklettert ist.
Herunterschneiden und wieder neu austreiben lassen. Das funktioniert bei Palmen nicht, erklärt Steinicke. Palmen haben nämlich ein Herz, wie wir Menschen. Wird es verletzt, stirbt das Herz und damit die Palme. An ihrer Stelle wird eine neue gepflanzt. Und um den Neuzugang kümmert sich Gärtner Ralf.
Wir haben unlängst eine Palme gepflanzt, die Marquess-Palme. Die kommt von den Marquess-Inseln. Also mitten im Pazifik. Und die habe ich auch mit unserer Chefin zusammengepflanzt. Die muss ich natürlich jetzt besonders gut pflegen, nicht, dass ich Ärger mit der Chefin bekomme.
Die Marquesas-Palme steht seitlich des Treppenaufgangs auf dem Weg zum Wasserfall. Ausgewachsen ist sie schmal, aber hat riesige, längliche Blätter wie Wedel. Eine Seltenheit.
Diese Palme hat ganz eigenartige Früchte. Die haben so eine korkige Oberfläche. Die sehen so ein bisschen in der Größe wie ein Tennisball aus und haben dann so eine wabige Struktur.
Man könnte sagen wie Drachen- oder Dinosaurier-Eier. Eine weitere Besonderheit im Palmenhaus ist die Norfolk-Palme, die am südlichsten vorkommende Palme der Welt. Und die Fischschwanzpalme. Ihre Blätter sind mehrfach gefiedert und sehen aus wie kleine Fischflossen. Und dann wächst da noch in Terrassennähe die Washingtonia.
Die nennt sich auch Petticoat-Palme, weil wenn man die alten Blätter dran lässt und nicht abschneidet, dann sieht das aus wie so ein Bastrock. Für die Palme ist das natürlich ein Schutz für Überhitzung oder auch vor Feuer.
150 Jahre Palmenhaus in Frankfurt. Was ganz Besonderes, findet Hilke Steinicke und ihr Kollege Ralf.
Das Palmenhaus, das Herzstück des Palmgartens, ist was Einzigartiges. Es gibt eigentlich nur noch 3 vergleichbare Häuser auf der Welt. Das ist in Kew Gardens, das ist in Wien-Schönbrunn und wir in Frankfurt.
Ansonsten würde ich den Besuchern empfehlen, zu genießen.
Saskia Klingelschmidt, das Palmenhaus, ein Ort, wo auch heute noch der Atem einer anderen Zeit herüberweht, sagte mal eine Frankfurter Gartendenkmalpflegerin. Verschwenderisches Grün, überall rankt und schlingt es, herausragen die Zacken der Palmwedel, dunstig umfangen vom Sprühnebel, ringsum tropft, ringsum duftet es. Sabine Börchers ist Kunsthistorikerin, Journalistin und Autorin und hat das Buch geschrieben, Wo Frankfurts Bürger feiern, das Gesellschaftshaus im Palmengarten. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Börchers, 150 Jahre Palmenhaus. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Ja, das begann eigentlich sehr tragisch, nämlich mit Adolf von Nassau, dem Herzog in Wiesbaden, der nämlich, weil sein Herzogtum von den Preußen annektiert wurde, seine großartige Pflanzensammlung, die er in vielen Jahren zusammengetragen hatte, verkaufen musste. Und der damalige Gärtner Heinrich Siesmeier und Gartengestalter, der hat sehr schnell erkannt, was für ein Wert dahinter steht und hat die Idee entwickelt, diese ganze Pflanzensammlung nach Frankfurt zu bringen, um hier einen botanischen Garten zu errichten. Und das ist ihm dann auch gelungen mit der Hilfe sehr vieler Bürger in Frankfurt, die nämlich sehr schnell bereit waren, dafür entsprechendes Geld zu spenden. Hat er das Geld zusammenbekommen und hat diese Pflanzensammlung dann kaufen können.
Dieser herzögliche Fundus bestand aus 20.000 Pflanzen und hochwertigen Gewächshäusern. Da hat er dann zugeschlagen. Wie hat er das hinbekommen? Das musste ja bezahlt werden.
Ja, das hat er eben hinbekommen, indem er sehr viele Frankfurter Bürger sehr schnell dafür gewonnen hat. Man muss natürlich wissen, dass zu dieser Zeit der Zugang zu exotischen Pflanzen noch immer etwas Besonderes war, aber eben langsam in Mode kam. Es kamen eben Gewächshäuser auf, sodass die Frankfurter dann völlig begeistert waren und auch bereit waren, eben die Aktien, die dann ausgegeben wurden, um quasi das Geld zu sammeln, in Scharen zu kaufen. Also man hat sehr schnell 200.000 Gulden zusammenbekommen, was mehr war, als man dann letztlich für die Ausstellung ausgegeben hat.
Also auch eine der frühen Frankfurter Bürgerinitiativen. Nun haben wir vorhin erzählt, das Palmenhaus gab es schon 2 Jahre vor der Eröffnung des Palmengartens. Wie kam das? Warum früher?
Ja, das war wiederum dem Krieg geschuldet, der Deutsch-Französische Krieg 1870-71. Der hat nämlich bewirkt, dass die Bauarbeiten an diesem Gebäude ein bisschen langsamer vorangingen, als man gedacht hatte. Und man muss ja sehen heute, auch wenn man es im Garten manchmal gar nicht so wahrnimmt, das Gesellschaftshaus und das Palmenhaus sind ein großes Gebäude. Und es wurde auch anfangs eben gemeinsam geplant und gemeinsam gebaut. Weil aber das Gesellschaftshaus, die Bauarbeiten dann einfach langsamer vorangingen, war man mit dieser Eisenkonstruktion des Palmenhauses einfach ein bisschen schneller fertig. Und deswegen konnte man schon 1869 das Haus dann nutzen und konnte diese Pflanzensammlung dort schon einrichten.
Dieser Bau wurde ja seinerzeit als spektakulär empfunden. Was ist das Besondere daran?
Das Besondere daran ist zum einen, dass es eben gemeinsam geplant ist. Das heißt, dass es ein Gebäude ist und es hat so ein bisschen Anklänge oder es bezieht sich auf die Form der damaligen Kopfbahnhöfe, die auch eben in dieser Zeit in Mode kamen. Der Frankfurter Bahnhof ist ja auch ein Kopfbahnhof, etwas später, 1888 dann eröffnet. Und so hat man eben auch für solche Gebäude diese Form des Kopfbahnhofes genutzt als Vorbild. Und man hat eben diesen klassischen Gebäuderiegel vorne und hat hinten dann diese große Glashalle, also diesen gigantischen Glaspalast, wie man das damals empfunden hat. Und diese Konstruktion ist heute, weil eben viele dieser Gebäude nicht mehr erhalten sind, ja fast weltweit eines der wenigen noch erhaltenen Gebäude und damit natürlich auch heute noch spektakulär.
Was sollte das Palmenhaus seinen Besuchern damals bieten?
Ja, vor allen Dingen exotische Pflanzen, also Pflanzen, die man eben damals nicht einfach so um die Ecke irgendwo sehen konnte. Es war eingerichtet eben als großes Palmenhaus mit, wie es schon sagt, mit Palmen, aber auch anderen Pflanzen eben aus diesem subtropischen Klima. Und rundherum gab es dann schon kleine Blütenhäuser, in denen dann die Sammlung auch von Adolf von Nassau zu sehen war. Das waren unter anderem Rosen, Azaleen, Rhododendren, ganz viele Kamelien. Er hatte eine herausragende Kameliensammlung, aber auch Tulpen, also ganz viele unterschiedliche, schön blühende Pflanzen.
Dieses tropische Flair, dieses Glaspalastes, wie Sie sagen, wie haben die Besucher damals darauf reagiert?
Ja, also die waren absolut begeistert. Der Palmgarten hat schon am 9. April 1870, also schon ein Jahr vor der Eröffnung, eine erste Blütenausstellung gemacht, eben in diesen Blütengalerien. Und da sind die Leute offensichtlich in Scharen gekommen. Man hat nämlich einen großen Betrag an Eintrittsgeldern dort zusammensammeln können. Also insofern ist das Ganze sehr gut bei den Frankfurtern angekommen.
2 Jahre nach der Eröffnung des Palmenhauses wurde dann auch der Palmengarten als Ganzes eingeweiht mit Glanz und Gloria. Der preußische Kronprinz reiste an. Später gab sich auch der deutsche Kaiser die Ehre. Er pries den Palmengarten als Perle der Gärten. Der war also auch über Frankfurts Grenzen hinaus dann schon bekannt?
Ja, das war er absolut. Also eben allein schon durch diese Sammlung, weil eben diese exotische Sammlung von Adolf von Nassau war auch damals schon sehr bekannt über die Grenzen Wiesbadens hinaus. Und dass man sie nach Frankfurt geholt hat, war dann natürlich auch überall einfach bekannt.
Ein exotisches Wunderreich, sagte der Publizist Dolf Sternberg über das Palmenhaus. Wir kommen an späterer Stelle dieser Sendung noch einmal darauf zu sprechen, dass Palmen ja heute Allerweltspflanzen sind. Sie breiten sich sogar in den italienischen Alpen aus und machen den einheimischen Bäumen Konkurrenz. Was ist dann der Reiz für den Besucher des Palmenhauses heute?
Ja, also ich denke, eine einzelne Palme, die hat vielleicht jeder mittlerweile im Wohnzimmer stehen, aber diese subtropische Welt, die einem da eröffnet wird, wenn man dieses Palmenhaus betritt, allein schon, ja, was die Temperatur angeht, was die Luftfeuchtigkeit angeht. Und dann stehen natürlich im Palmenhaus auch besondere Palmen wie, ja, sowas wie die Fischschwanzpalme, die man natürlich nicht auf der heimischen Fensterbank hat. Und das Ganze zusammen, dieses Flair, dieses exotische Flair, was man da sehen kann. Und dann noch in diesem gigantischen Glaspalast, der ja eben wirklich besonders ist, weil er innen keinerlei Stützen hat. Also man sieht zwar immer die Palmen, die bis zur Decke wachsen, aber es gibt keine Stütze. Es ist also wirklich eine Halle. Und ja, das ist einfach was Besonderes, auch heute noch.
Die Autorin Sabine Börchers. Vielen Dank für das Gespräch. Eine Woche feiert der Frankfurter Palmengarten nun 150 Jahre Palmenhaus. Den Grundstein gewissermaßen für das große Kleinod, das dann folgte. Mit einer Klanginstallation, einem Jazzkonzert, einer Postkartenausstellung und diversen Aktionen für Kinder und Erwachsene. Der Kristallpalast mit exotischen Pflanzen, seit jeher Treffpunkt der Gesellschaft, der Liebenden, Ort der Träume, Ort der Verwandlung, des in die Ferne Schweifens, das ging mitunter auch ziemlich schwülstig zu.
Es war im Palmenhaus. Die feuchte Luft von Blumendünsten schwer umspielte laulich in weichen Wellen unser beider Haupt. In eine tief gebauchte, kühle Gartenbank zurückgelehnt, so saßen wir ganz still. Verklungen längst war Wort und Gegenwort, wir waren beide müd und reglos starrten wir durch der Wände spiegelklare Scheiben, tief in des Himmels safrangelben Glanz. Von Zeit zu Zeit, wenn abendkühl ein Windhauch um unsere heißen Schläfen strich, erklang gedämpft und mild durch weitgespreizte Fenster das Schluchzen der Fontänen aus dem Garten, und leise rauschten dann die Fächerpalmen und Asiens wunderliche Riesenblumen, von dunkelgrünem, sattem Laub umspielt, sie nickten langsam wie Pagodenhäupter, und schwer gewürzte Glutarome rannen in die europamüden Schwärmerseelen. Das Haupt ans Haupt gelehnt und Hand in Hand mit heimwehkranker Seele träumten wir von einer fernen Südseeinselstrand, wo reicher die Natur und farbenheißer, wo lila silbern Meereswogen leuchten in winddurchkoster schwüler Tropennacht, wo still und träumerisch und sinnlich mild das Leben weiterfließt, wo keine Schranken des Herzens träumerisch bizarre Wünsche stumpfsinnig kühl verneinen und zerstören. Wo bist du, meine ferne Südseeinsel?
Felix Dörrmann, Schriftsteller aus Wien, gehört haben wir sein Gedicht Im Palmenhaus von 1897. Sie hören H2, der Tag, ewiger Sommer, ein Hoch auf die Palme. Deren Samen wurden übrigens zum ersten Mal 1830 nach Mitteleuropa eingeführt von einem bayerischen Arzt und Naturforscher. Die Palme selbst ist aber uralt. Fossilien belegen, dass es sie seit mindestens 98 Millionen Jahren gibt. Zugleich stellen Palmen eine der größten und vielfältigsten Pflanzenfamilien dar. Und Palmen sind echte Alleskönner. Aus ihren Fasern lassen sich Matten, Seile und Textilien gewinnen. Und nicht zuletzt machen die Palmfrüchte auch noch satt. Eine kleine Palmenkunde von Thorsten Schweinhardt.
Ihren Namen hat die Palme von den alten Römern. Die kannten aus ihrer Heimat im Mittelmeerraum die Zwergpalme, deren Blätterform an eine Hand mit 5 Fingern erinnert. Von dieser Form inspiriert bekam die Pflanze den Namen Palma, was nichts anderes bedeutet als Handfläche. Dabei ist die eher unscheinbare Zwergpalme nur eine Palmenart unter vielen. Insgesamt gibt es rund 2600 verschiedene Palmenarten. Palmen sind überall auf der Welt verbreitet, wo es schön warm ist und es ausreichend Wasser gibt. Die meisten Palmenarten finden sich deshalb in den tropischen und subtropischen Gebieten. Die südlichsten Palmen wachsen in Neuseeland. Im Norden reicht der Lebensraum der Palme bis nach Südfrankreich. Um gleich mit einem Missverständnis aufzuräumen: Palmen sind keine Bäume. Mit Eichen und Buchen haben sie kaum was zu tun. Viel eher verwandt sind sie mit Blumen wie Orchideen und Lilien. Das ist auch der Grund, warum Palmen beim Wachsen etwas, naja, eigen sind. Palmen wachsen nämlich erst in die Breite und erst dann in die Höhe. Anders gesagt, Palmen werden erst dick, dann groß. Trotzdem halten Palmen im Pflanzenreich so manchen Rekord. Der größte Samen der Welt ist die Nuss der Seychellenpalme, die bis zu 22 Kilo wiegen kann. Und die größten Blätter der Welt hat die asiatische Mehlpalme. Da kann ein einzelnes Blatt schon mal bis zu 25 Meter groß werden. Doch nicht nur wegen ihrer Schönheit werden Palmen in der ganzen Welt bewundert, ja verehrt, sondern wegen ihrer Nützlichkeit. Das haben schon die frühesten Hochkulturen erkannt. Die ältesten Reste kultivierter Palmen sind gut 5000 Jahre alt und stammen aus Jericho, damals auch bekannt als Palmenstadt. Bei diesen Pflanzen handelte es sich um Dattelpalmen. Die brauchen zum Wachsen nicht nur die intensive Wüstensonne, sondern auch unheimlich viel Wasser. Deshalb reichen ihre Wurzeln besonders tief in den Wüstenboden. Dattelpalmen zeigen, wo in der Wüste Leben möglich ist und spenden auch selbst neue Kraft durch ihre nahrhaften Dattelfrüchte. Als Baum der 1000 Möglichkeiten gilt die Kokospalme. Na gut, das mit dem Baum stimmt wie gesagt nicht ganz, aber das mit den 1000 Möglichkeiten schon. Keine Robinson-Insel ohne Kokospalmen. Stamm und Blätter sind ideales Brenn- und vor allem Baumaterial. Das Holz für die Wände und Möbel, die Blätter für das Dach. Natürlich ist die Kokospalme auch ein wichtiger Nahrungslieferant. Vom nährstoffreichen Fleisch der Kokosfrüchte über das äußerst gesunde Kokoswasser, also die Kokosmilch, bis zu den essbaren Palmherzen. Und aus dem Saft der Kokospalme kann man durch Vergärung Palmwein gewinnen, wie bei vielen anderen Palmenarten übrigens auch. Von Palmen heißt es, sie können dem Menschen alles schenken, was er braucht. Zucker aus der Zuckerpalme, Öl aus der afrikanischen Ölpalme, Stärke aus der Sagopalme, die übrigens nur einmal in ihrem Leben blüht und dann abstirbt. Aus dem besonders elastischen Holz der Rattanpalme lassen sich die berühmten Korbmöbel flechten. Und natürlich laden Palmen am Strand ein, sich in ihrem Schatten auszuruhen und zu entspannen. Aber Achtung! Auch die so freigebige Palmenpflanze ist nicht ungefährlich. Jährlich werden etwa 150 Menschen von herabfallenden Kokosnüssen erschlagen.
Die Palme, ein vielseitiges Gewächs und eines voller Symbolik. Da ist die üppige Krone, unter der es sich gut ausruhen lässt. Denn egal, wie heiß es draußen auch sein mag, die Palme spendet, wie gerade gehört, Schatten. Zumal ihre immergrünen Wipfel nicht unter der sengenden Sonne vertrocknen. Vielleicht ein Grund dafür, dass die Palme seit alters her für das Leben steht. Ihr Stamm hingegen ragt hinauf in den Himmel. Ein Sinnbild des Sieges, was uns nun zur antiken und christlichen Symbolik führt. Zusammen mit Thorsten Latzl, Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt. Guten Abend.
Ich grüße ganz herzlich.
Herr Latzl, so kennen wir das schon von den Römern. Der heimkehrende Sieger wird mit Palmzweigen empfangen, später auch Jesus. Warum ausgerechnet Palmzweige? Wenn man versucht, die vom Stamm abzureißen, da schneidet man sich sofort in den Finger.
Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Und vielleicht hilft es Ihnen also auch, dass nur in einem Evangelium es wirklich explizit Palmzweige sind im Johannesevangelium. Bei den anderen heißt es nur, dass die Zuschauenden, das Publikum sozusagen Äste auf den Weg legten und Kleider, damit Jesus wie auf einen Teppich einreiten konnte. Im Johannesevangelium ist das anders. Da wedeln die Zuschauenden mit Palmzweigen, weil sie damit auf etwas anspielen, auf eine ältere Geschichte des Judas Makkabäus bei der Einweihung des zweiten Tempels 164 vor Christus begrüßt wurde mit Palmzweigen und sozusagen hier der neue Messias, der neue Retter sozusagen kommt. Und gerade dieser Einzug Jesu ist ja ganz aufgeladen mit ganz vielen Zeichen. Also neben den Palmen spielt da eben der Esel ja auch nochmal eine ganz wesentliche Rolle.
Also es ist kein Wunder, dass die wichtigste Zeit im Christentum, die sogenannte Heilige Woche, die Karzeit mit dem Sonntag vor Ostern beginnt, dem Palmsonntag eben, da ist Jesus dann der Sieger, jedenfalls für einen Moment.
Genau, aber er ist, man würde heute vielleicht sagen, eher so als Anti-Held zieht er da ein. Er reitet eben auf einem Esel, als Friedenskönig, auch das Aufnahme einer alttestamentlichen Verheißung, Sacharja 9, und zieht ein als der verheißene Friedensbringer. Und die Leute wedeln ihm mit diesen Palmzweigen zu, wohl auch politisch aufgeladene Zeit, die Hoffnung, dass er, wie damals möglicherweise die Römer sozusagen, jetzt austreiben würde sozusagen. Und nur Jesus eben die Verheißung ganz anders erfüllt, sozusagen als die Erwartungen an ihn sind. Insofern Antiheld, weil er sehr schnell aus diesem Hosianna-Rufen in das Kreuzige wird. Also dieser Umschlag der Stimmung, weil sich eben die auf ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen.
Weil das ja hierzulande schwierig ist. Mit dem Palmenpflücken haben sich diverse Bräuche entwickelt. Wir haben als Kinder zum Beispiel an Palmsonntag Sträuße aus Weidenkätzchen mit in die Kirche genommen. Die wurden auch gesegnet. Die waren weicher als Palmzweige.
Ja, deutlich angenehmer, genau, weil Palmen gibt es ja bei uns nicht. Und das ist ja häufig so, dass eine Adaption von gewissen Festen in anderen kulturellen Kreisen dann auch nochmal gibt. Etwa im Judentum spielen die Palmen aber auch noch an einer anderen Stelle nochmal eine wichtige Rolle beim sogenannten Laubhüttenfest, dem Sukkot-Fest. Das ist so eine Form des jüdischen Erntedankfestes, bei dem man darauf anspielt, dass man in dieser Erntezeit in Hütten gelebt hat. Und auch heute noch Juden ja immer das Laubhüttenfest wirklich in selbstgebauten Hütten dann feiern drinne. Auch eine Anspielung auf die Wüstenzeit, wo man eben keine festen Bauten hat. Und so ist es eben auch bei uns im Christentum mit dem Palmfest, wo man dann eben mit anderen Zweigen das versucht aufzufangen, je nach Region, in der man dann drin lebt.
Und um das nochmal rauszugreifen, was genau symbolisiert dann die Palme in dieser ganzen Osterzeit?
Die steht sozusagen als Siegeszeichen, einmal dafür, dass man sagt, Christus hier sozusagen als den Sieger zu begrüßen, aber interessanterweise, Augustinus sprach immer von Sieger, weil Besiegter. Also in diesem Siegeszeichen steckt aber gleichsam schon sagen, das andere, die Ankündigung sozusagen von dem Leiden schon mit drin. Zugleich ist der Palmbaum, oder wie man gerade gehört hat, kein Baum, aber die Palme, steht für den Lebensbaum. Auch das ist so etwas, wo man sagt, gerade in Darstellungen wohl im Tempel von Salomo war die Palme dargestellt als Lebensbaum. Die Palme spielt zugleich im Alten Testament eine Rolle in der erotischen Lyrik. Da heißt es etwa ganz schön im Hohen Lied, Kapitel 7, wie schön und lieblich bist du, Liebe voller Wonne. Dein Wuchs gleicht einem Palmbaum und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will auf dem Palmbaum steigen und seine Zweige ergreifen. Lass deine Brüste sein wie Trauben am Weinstock und den Duft deines Atems wie Äpfel. Also man merkt richtig erotisch aufgeladene Sprache an dieser Stelle. Und auch an anderen Stellen spielt aber die Palme, man muss sagen, als eine der zentralen Kulturpflanzen in Israel-Palästina eine ganz wichtige Rolle. Etwa bei der Richterin Deborah, da war sie in der Anfangszeit Israels ein Versammlungsort, also wo es immer so hieß, da richtig die Palme Deborahs, wo Versammlungen und Richtersprüche sozusagen unter dieser Palme stattgefunden haben.
Bei Visionen vom Himmel, also einer höheren, einer idealen Vegetation dort, bei himmlischen Gärten, himmlischen Bächen, da darf die Palme auch nicht fehlen. Und das scheint irgendwie bei allen Religionen so zu sein. Die glauben alle irgendwo dran an diesen Topos.
Ja, bei allen ist immer schwierig, weil da gibt es natürlich viele sozusagen auch nochmal in anderen kulturellen Kreisen. Aber zumindest ist es so, dass in diejenigen Religionen, die sich sozusagen in diesem orientalischen Bereich dann stärker bewegen, spielen natürlich die jeweilige Kontext, in dem man bewegt, die Natur, die Kultur eine wesentliche Rolle. Und in der Tat ist ja eigentlich die gesamte Bibel so eine Geschichte davon, die zwischen, sag mal, dem Garten Eden am Anfang und der späteren himmlischen Stadt sich abspielt. Und da spielen natürlich Bäume eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Das kann man sich natürlich auch klar machen, weil das sind Orte der Fruchtbarkeit, Oasenstellen gewesen. Das sind, wie Sie auch schon vorhin in der Anmoderation ja sagten, Stellen, wo man sich drunter legen kann, wo man sich schützen kann. Zugleich aber, auch da gibt es schöne Geschichten, wie man von der Palme gleichsam wieder runterkommen muss. Also auch da etwa die Geschichte von Zachäus. Da geht es zwar eigentlich um einen Maulbeerfeigenbaum, aber das spielt in der Palmenstadt Jericho und spielt ja gerade davon, wie so ein kleiner Mann, der auf die Palme oder auf den Maulbeerfeigenbaum hochklettert, um etwas sehen zu können, von Jesus runtergeholt wird. Also dieses den anderen wieder von der Palme, auf die er sich verstiegen hat, wieder runterzuholen, das ist ganz wichtig.
Thorsten Latzler leitet die Evangelische Akademie Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch. Sogar die Pfeiler im Innern gotischer Kirchen werden hier und da mit einem Palmenhain verglichen. Vorausgriff auf ein Paradies, in dem die Frommen dann eines Tages unter Palmen den ewigen Frieden finden. Goethe schlägt da allerdings einen spöttischen Tonfall an, wenn es um römische Palmenbräuche und die andernorts geht.
Im Vatikan bedient man sich Palmsonntags echter Palmen. Die Kardinäle beugen sich und singen alte Psalmen. Dieselben Psalmen singt man auch, Ölzweiglein in den Händen, muss im Gebirg zu diesem Brauch Stechpalmen gar verwenden. Zuletzt Man will ein grünes Reis, so nimmt man Weidenzweige, damit der fromme Lob und Preis auch im Geringsten zeige. Und habt ihr euch das wohl gemerkt, gönnt man euch das Bequeme, wenn ihr im Glauben euch bestärkt. Das sind Mythologeme.
Johann Wolfgang von Goethe, Symbole. Die Palme, ein Ostermotiv, ein Paradiesmotiv und ein Verkaufsargument. Was wären die Seychellen oder die Malediven ohne Palmen? An Kaliforniens Küsten wurden entsprechend Millionen dieser Gewächse importiert, die dort eigentlich gar nicht heimisch sind. Die Palme ist darüber hinaus die am meisten exportierte Pflanzenklasse. Kurzum, es lässt sich Geld mit ihr verdienen, nicht nur als verschrienes Palmöl, sondern auch als spätere Palme am Stück. Neuerdings gibt es die Samen dafür sogar aus dem Kaugummiautomaten.
1 Euro kommt unten links in den Schlitz, einmal drehen und eine kleine Plastikkugel plumpst in den Ausgabeschacht. Kaugummis kann man an diesem Automaten an der Berliner Straße in Nordenham nicht ziehen. Dieser Automat richtet sich an Gartenfreunde. In der Plastikkapsel stecken 3 Kaffeebohnen große Samen.
Also das ist ein Palmsaatgutautomaten und Bananensaatgutautomaten. Da kann man Saat rüber ziehen. Und da kann man halt selber sein Glück versuchen, um seine eigene Palme ziehen zu können.
Für 1 Euro gibt es entweder Palmen- oder Bananensaatgut. Hier 4 verschiedene Arten stecken im Automaten. Welche Sorte man genau bekommt, ist eine kleine Überraschung. Für 20 Cent gibt es zusätzlich auch passenden Langzeitdünger. Dazu erhält man eine Keimanleitung, auf der alle Tipps vermerkt sind. Florian Faust ist der Erfinder dieses Automaten. Der Sandkruger ist ein echter Palmenfan. Vor rund 15 Jahren, als er mit seiner Freundin zusammenzog, fing alles an.
Da habe ich zu ihr gesagt, ich möchte als erstes, wenn wir zusammenziehen, unbedingt eine große Pflanze, halt eine Palme. So, und da habe ich halt ein bisschen im Internet recherchiert, weil unsere gut gewachsen ist. So, und da habe ich halt so Leute kennengelernt, wo wir halt immer Urlaub machen in der Schweiz. So, da kann man Saatgut ernten und da bringen wir uns dann halt immer Saatgut mit.
20 große Palmen wachsen mittlerweile in seinem Garten. 15.000 weitere Pflanzen stehen in seinem Gewächshaus. Jahrelang hat er die Palmzucht nur als Hobby betrieben. Vor 4 Jahren hat er dann ein Gewerbe angemeldet.
Ich liebe Exoten, allein schon auch dieses Mediterrane. So, und ich will was im Garten haben, was eigentlich fast keiner hat.
Auf die Idee, die Palmsamen in Automaten anzubieten, kam er durch einen Freund. Und zum Glück kannte er auch jemanden, der früher Kaugummiautomaten vertrieben hat.
Und den habe ich dann halt angeschrieben und gefragt, ob ich einen Automaten kriegen könnte. Und dann habe ich den halt umlackiert, ein bisschen umgebaut, beschriftet. Und dann habe ich den halt einfach bei mir in eine Gruppe reingesetzt, bei mir in eine Facebook-Gruppe. Und dann kamen gleich 100 Anfragen, wo ich die aufstellen will.
Mittlerweile gibt es 13 Automaten, unter anderem in der Wesermarsch, in Bremen und Gütersloh. In Zukunft will Florian Faust die Automaten aber auch in Frankreich, Österreich und eventuell auch in Dänemark aufstellen. Aber das ist nicht seine einzige Idee, Palmen unter die Leute zu bringen.
Wie fangen wir mit unserem Saatgut-Adventskalender an? So, da hat man halt 24 Arten pro Türchen, halt mit einer kleinen Beschreibung drin. Und da sind halt immer 5 Samen drin.
Sorge, dass seine Idee nur am Anfang gut ankommt, hat der Palmenfan nicht.
Ich sag mal so, Palmen machen süchtig, ist wirklich so. So, und das gibt so viele Leute, die auch die allein schon, die das ausprobieren möchten. So, und doch schon eine tolle Sache.
Sonja Klanke aus Nordenham im Oldenburger Land. Es reicht uns also nicht mehr, die Palme im warmen Süden zu wissen. Wir wollen sie bei uns in unserer Nähe haben. Und so ist es eigentlich schon seit Jahrhunderten. Schon lange vor Herzog Adolf von Nassau, von dessen legendären Biebricher Wintergarten wir eingangs hörten. Die Sehnsucht, Orte mit fremdartigen Pflanzen zu durchstreifen, uns mit Exotik zu umgeben, die Natur zu domestizieren als Kulisse für lustwandelnde Adelige zunächst und Bürger später. Ein lieblicher Ort, der Locus Amoenus, eine vorgetäuschte Idylle, eine gefälschte Wirklichkeit. Stefan Schneckenburger ist Direktor und wissenschaftlicher Leiter des Fachbereichs Biologie an der TU Darmstadt und leitet auch den Botanischen Garten. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Schneckenburger, als erstes gab es bei uns die Klostergärten der Renaissance als sozusagen eigenständigen Gartentyp. Was waren das für Gärten?
Unsere Gartentradition beginnt auch mit 2 Gleisen. Einmal der Hortus Amoenus, der Ziergarten, und dann der Garten, der zur Produktion von Arzneimitteln diente, wo dann später auch ausprobiert worden ist. Und diese 2 Schienen, die laufen eigentlich ein bisschen getrennt. Der Hortus Amoenus immer auch wieder gestört durch lange Kriege, eingestellt. Wir können genau beobachten, dass in Kriegszeiten die Lustgärten ganz stark zurückgegangen sind. Die botanischen Gärten dieser Klostertradition, die gibt es durchgehend. vom Mittelalter an und die sind die Wurzeln der heutigen botanischen Gärten. Da geht es um Kultur von Arzneipflanzen, von neu entdeckten Pflanzen neuer Kontinente. Der Zieraspekt hat da ein bisschen, trat da ein bisschen zurück, der war dann in den herrschaftlichen Gärten.
Daraus, aus diesen Klostergärten, entstanden dann die Forschungs- und die Lehrgärten der Universitäten. Wie unterscheiden die sich von den Klostergärten?
Grundsätzlich erstmal gar nicht so sehr. Die Klostergärten bestanden weiter. Die Gärten der Universitäten waren halt der Lehre nicht nur der Klosterbrüder und der Klostermediziner vorbehalten, sondern eben für alle. Also insofern ist das eine Öffnung auch dieser Lehrgärten, dieser Forschungsgärten für die Allgemeinheit in der Renaissance. Da koppelten sich diese Gärten von den Klostergärten ab.
Die Landgrafen haben Sie erwähnt, die Kurfürsten, die Adeligen, die sind dann auch auf den Geschmack gekommen. Später mit dem Erwachen des Bürgertums suchte das dann ebenfalls nach Entfaltung. Da gab es die französische Art, das waren dann symmetrische Naturgemälde mit schnurgeraden Kieswegen, mit viel Buchs und bei den Engländern dann wiederum geschwungene Wege, Wasserkaskaden, das als Sinnbild des Lebens für die Windungen, für die Wendungen. Aber auch wenn man ebenfalls dort so tat, als sei das Natur pur, das war ja genauso restlos durchgeplant. Warum erfüllt dieses Geplante ein solches Bedürfnis?
Ja, ich denke, das ist die gezähmte Natur. Die Natur den Menschen untertan gemacht. Der eine hat es sehr streng gehandhabt, wie Sie schon gesagt haben, in der französischen Kultur. Der englische Landschaftsgarten, der hat so getan, als sei es Landschaft, aber so richtig Landschaft war es natürlich auch nicht. Formale Gärten hat in England auch in der Renaissance ganz ausgefuchste Kultur von solchen formalen Gärten. Der Landschaftsgarten hat das abgelöst. Die Exoten, die passen da ja nicht rein. Da brauche ich ja bei uns ein Gewächshaus. Und das waren dann die Orangerien. Gewächshäuser, die zunächst mal nur im Winter nicht allzu heiß gewesen sind, wo man Orangen, Ananas und solche Pflanzen überwintert hat, im Sommer rausgeräumt hat, das haben wir heute ja noch in den Gärten mit den Kübelpflanzen. Auch im Palmgarten eine wunderschöne Sammlung von Kübelpflanzen, die im Winter frostfrei überwintert werden und im Sommer dann rausgestellt werden. Und aus diesen Orangerien wurde dann durch Verbesserung der Heiztechnik und sowas entwickelten sich dann die echten Gewächshäuser, die dann die ganzjährige Kultur von tropischen Pflanzen erst überhaupt ermöglicht hatten. Das war eine gewaltige technische Frage, wie bekomme ich die Exoten, die tropischen Pflanzen bei uns kultiviert und bei nicht allzu hoher Luftfeuchtigkeit. Diese alten Dampfheizungen produzierten warme Luft, aber sehr trockene Luft. Und erst in dem 19. Jahrhundert ist es dann wirklich gelungen, Gewächshäuser zu bauen, bei denen ich auch wirklich tropische Pflanzen so kultivieren konnte, dass sie das auch gut überstanden haben. Viele der frühen Orchideensammlungen in England sind einfach der trockenen Heizungsluft zum Opfer gefallen.
Wie war das mit der Entwicklung der botanischen Gärten? Die gibt es seit ungefähr 500 Jahren. Wie sind die entstanden?
Na, das waren Universitätsgärten. Also das waren Gärten, die der Lehre dienten, die der Forschung dienten. In Italien, der Renaissance, dann in Deutschland. Einer der ältesten Gärten in Deutschland, die noch am Ort ihrer Gründung sind, sind die Kollegen in Gießen. Das ist einer der ältesten Gärten in Deutschland, der noch da ist, wo er gegründet worden ist. Andere Gärten wie unser Garten in Darmstadt, die mussten einfach umziehen, weil im Innenstadtbereich, wo die Gärten früher waren, das Gelände für lukrativere Dinge, für wichtigere Dinge als einen botanischen Garten gebraucht worden ist. Unser Garten in Darmstadt ist 5-mal umgezogen.
Sind diese Gärten dann auch so etwas wie der Bruder des zoologischen Gartens? Denn auch da geht es ja darum, Interesse für die Vielfalt der Natur zu wecken, zu informieren, aber auch die Arten zu schützen und zu erhalten?
Ist schwierig zu sagen. Die zoologischen Gärten, die dienten ja weniger der Bereitstellung von Tieren für einen Zweck. Und die botanischen Gärten waren das ja. Diese Arzneipflanzengärten, da wurden Pflanzen kultiviert, um sie für einen bestimmten Zweck bereitzustellen. Heute haben sich die Gärten und die zoologischen Gärten angenähert. Heute betreiben beide Artenschutz, Arterhaltungsprogramme, das europäische Zuchtprogramm. Die botanischen Gärten haben Schutzsammlungen, haben eigene Arterhaltungsprogramme für besonders gefährdete Arten. Das hat sich angeglichen. Ich glaube aber, so vor 100, 120 Jahren war das doch ein bisschen weiter voneinander entfernt. Heute ist es ähnlich. Auch der Bildungsauftrag, denken Sie an die grüne Schule im Palmgarten, denken Sie an die Zooschule in Frankfurt, wo also ein ganz breites Angebot für alle Altersklassen da ist, um die Inhalte des Gartens zu vermitteln in Form von Bildungsprogrammen.
Professor Stefan Schneckenburger, Direktor und wissenschaftlicher Leiter des Fachbereichs Biologie an der TU Darmstadt und Leiter des Botanischen Gartens der TU Darmstadt. Dankeschön. Sie hören H2 Kultur, der Tag. Ewiger Sommer, ein Hoch auf die Palme. Dass wir an einem so matschig grauen, wolkenverhangenen Tag wie dem, der hinter uns liegt, natürlich noch umso lieber anstimmen. Nun nimmt uns Felix Dahn mit auf eine andere Reise, auf die Reise der Schwalbe, die in den Genuss kommt, an fernen Palmen vorbeiziehen zu dürfen.
Weit her aus Indien komme ich geflogen, über die Ströme, die Berge, das Meer. Fort aus den sonnigen Palmen gezogen, hat's mich zum Schatten der Linden hierher. Habe genistet in Marmorpagoden, wo in den Wassern die Lotos erglüht, aber mich zog's zu dem fränkischen Boden, der da im Märzen von Veilchen erblüht. Ei, und da find ich die alten Gesellen, munter, Herr Finke, wie geht es, Herr Specht? Dir soll ich Grüße vom Storche bestellen, der in pontinischen Sümpfen noch zecht. Siehe, sie haben mein Nest mir gelassen, oben am Kirchturm hanget es schwank. Segen und Heil in die friedlichen Gassen sing ich hernieder zu freundlichem Dank.
Felix Dahn, die Schwalbe, geschrieben ungefähr zu der Zeit, als das Frankfurter Palmenhaus entstand. Dort und insgesamt im Palmengarten arbeiten heute mehr als 150 Menschen, darunter etliche Gärtner, die das Gefühl kennen dürften, den Kampf gegen das Vergebliche aufzunehmen. Fängt man an in einer Ecke, geht es in der nächsten Ecke weiter. Der Mensch als gartenmachendes Wesen, als Homo hortensis, tritt uns ja in vielfältiger Weise entgegen. Und dass der Garten gewissermaßen der große Lehrmeister des Lebens, findet Rainer Dachselt.
Das Zupfen des Giersches. So klingt es, wenn der Gärtner sinnlos gegen das Unabänderliche ankämpft. Den Giersch. Denn der wächst, wo und wie und wann er will. Der Törichte reißt und hackt und gräbt, bis er keuchend umfällt. Und schon ist der Giersch wieder da. Der Weise aber lächelt und beginnt zu zupfen. Ein Blättchen nach dem anderen landet in der Schüssel und dann im Topf oder der Pfanne, wo der Giersch dem Spinat durchaus ebenbürtig ist. Das Zupfen des Giersches weist den Weg vom Krieg zur friedlichen Koexistenz. Das Hegen des Grünen. So klingt es, wenn der Gärtner versucht, eine Illusion herzustellen: Rasen. Denn nicht alles, ja sogar eher das Wenigste, was grün ist, ist Gras, sondern viel häufiger Klee, Löwenzahn und Moos. Also weg damit und nachsäen, nachsäen, denkt der Törichte, bis er vor Anstrengung umfällt. Der Weise dagegen freut sich an der Vielfalt, bis sie ihn mit Gänseblümchen und Vergissmeinnicht erfreut. Dann aber lächelt er kalt und mäht, damit ein paar Tage lang alles in einheitlichem Grün erstrahlt, bis zum nächsten Gänseblümchen. Das Hegen des Grünen weist den rechten Weg zwischen Buntheit und Leitkultur. Das Fortlassen der Birne. So klingt es, wenn der Gärtner darauf versessen ist, von der verbotenen Frucht zu naschen, der Birne. Denn die ist eigentlich immer besessen vom bösen Birnengitterrost, der vom bösen Wacholder des bösen Nachbarn herüberweht. Der Törichte spritzt dann und spritzt, bis die eigenen Birnen unter die höchste Risikoklasse der Gefahrenstoffverordnung fallen. Oder er versucht, sämtliche bösen Nachbarn davon zu überzeugen, ihre bösen Wacholdersträucher abzuhacken. Der Weise dagegen seufzt und pflanzt statt der Birne noch einen Apfelbaum. Das Fortlassen der Birne lehrt den Verzicht auf undurchsetzbare Ansprüche in einer multipolaren Welt.
Rainer Dachselt. Von Gärten als Repräsentationsanlagen für Adelige haben wir eben kurz bei Professor Schnackenburger gehört. Eine Art Laufsteg war das dann später für die mondäne bürgerliche Gesellschaft. Denn ja, es gibt das Bedürfnis, selber zu gärtnern, was aber auch eben immer bedeutet, mühevolle Kämpfe oft in der Hocke, auf den Knien auszutragen. Das alleine reicht uns offenbar nicht. Wir wollen Pflanzen überall draußen, in den Cafés, um uns herum, für unsere Laufstege. Professor Wolfgang Kaschuba ist Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirot.
Herr Professor Kaschuba, seit wann gibt es diese Idee, die Stadt als Freiluftraum?
Ja, das ist relativ jung. Ganz ähnlich wie die Entwicklung mit dem Palmenhaus der Fürsten eben, die vorher eine Wehrburg hatten und nun ein Schloss haben mit Park und eben einem Palmenhaus. So wird die bürgerliche Stadt eigentlich erst vor rund 300 Jahren eben auch von der Festungsstadt zu einer, ja, dann Alleenstadt und Parkstadt. Vorher stören Bäume oder andere Dinge nur. Die können brennen, die können sozusagen dem Feinde dienen. Und man holt die Natur dann eben erst in die Stadt, als die Städte geöffnet werden. Also das passiert eigentlich erst im 18. und 19. Jahrhundert.
Und jetzt haben wir Palmen, Strände, die sind in allen möglichen Fußgängerzonen dorthin gewandert, vor Kneipen und Bistros. Warum?
Naja, was unsere Ur-Urgroßväter gemacht haben, die also stabile Festungswälle umgewandelt haben in Parkwege, auch dort im Übrigen dann eben, um die Promenade zu pflegen, die Töchter an den Mann oder den Sohn an die Frau zu bringen. Das war eben im Grunde der Heiratsmarkt der Bürgerfamilien. So sind wir heute im Grunde genommen in den Städten eine große Lebensstilgesellschaft. Wir wollen mitten in unseren Städten alles haben. Wir wollen dort arbeiten, wir wollen dort Freizeit machen. Und viele der Innenstädte werden ja mit dieser Mediterranisierung, die wir in den letzten 10 oder 15 Jahren betreiben, im Grunde genommen drapiert wie ein Urlaubsressort. Niemand wundert sich, dass Liegestühle mitten auf dem Gehsteig stehen, dass Palmen herumstehen, dass es Strände gibt mit oder ohne Wasser. Also dieses Spiel im Grunde genommen mit der Urlaubskulisse, die wir verfügbar haben wollen, das gehört heute zu unserem Lebensstil. Und wer heute einen Apéro trinkt, irgendwo in Frankfurt oder in Berlin oder in Basel, der weiß genau, dass er im Grunde genommen einen Tisch hat, dass er karibische Musik hat, dass er einen bestimmten Caipirinha oder wie auch immer trinkt und dass Palmen dabei stehen. Die Palmen, das scheint so im Grunde genommen die grüne Dekoration zu sein für unsere neue Freizeitkultur mitten in den Städten.
Aber ausgerechnet die Palme. Man denke nur an diese ganzen spießigen Yucca-Palmen, ein Albtraum aller studentischen WG-Zimmer früher oder verstaubter Arztpraxen. Ausgerechnet die wird jetzt geadelt.
Naja, die Palme am Mittelmeer oder in der Karibik sieht ja auch natürlich ein bisschen größer und stolzer aus. Und man hat ja manchmal tatsächlich den Eindruck, wenn da 10 Palmchen stehen um ein Café, dass man ein spießiges Wohnzimmer nach draußen gerückt hat mehr. Aber es ist eben auch ein bisschen Selbstironie dabei. Ich habe das Gefühl, also diese Mini-Palmengärten, die da angelegt werden, werden manchmal auch mit viel Humor und viel Liebe gepflegt. Und niemand denkt gleich, ich bin jetzt wirklich am Mittelmeer. Aber dieses Spiel mit dem Imaginären, mit der Fantasie, mit der Situation, ich glaube, daran liegt es. Und die Palme ist natürlich auch einfach durch ihre Ästhetik so etwas wie die zentrale Pflanze, die Eiche sozusagen des Mittelmeeres. Und wir haben die eingemeindet. Ich würde heute schätzen, wenn man jetzt nicht die Größe in Anschlag bringt, sondern die Zahl, dass wir heute in den meisten Städten in der Tat mehr Palmen haben als Eichen.
Merkwürdig mutet ja an, dass Palmen auch in denjenigen Städten zur Schau gestellt werden, die ja ihrerseits eigentlich selber eine wunderschöne Landschaft bieten, also beispielsweise den Schwarzwald, den Bodensee. Reicht die heimische Kulisse nicht?
Also wir haben, glaube ich, schon immer dieses Fernmotiv mit dabei. Das Exotische macht etwas noch wertvoller. und oft auch der Kontrast. Also wir haben ja heute eine Situation, dass wir einerseits in den Cafés oder bei vielen Stadtstränden eben diese künstlichen Palmen, ja manche im Übrigen tatsächlich aus Plastik, haben, aber gleichzeitig pflegen dieselben Städte eben auch ihre Straßenbaumbestände. Also diese Vorstellung, die Natur zurück in die Stadt, das Grün in die Stadt, Stadtgrün ist ja auch ein festes Schlagwort geworden. Und das schwappt ja über dann eben auch auf die Dachgärten, auf die Baumscheibenpflege, Communities und anderes mehr. Also ich glaube, es ist in der Tat auch, hat auch spielerische Elemente, die da drin eine sehr große Rolle spielen. Und dafür braucht es natürlich ein bisschen Exotik. Nur Gänseblümchen und Eiche wäre da natürlich zu wenig.
Nun gab es diesen Trend ja erstmal in den großen Städten, wie immer in Berlin, auch in Frankfurt, das Nizza ist voller Palmen. Dann folgten kleinere Städte, Kiel zum Beispiel, wo es ja eigentlich zu kalt dafür ist. Und weil die Topfpalme so von Großstadt und von westlichem Lebensstil kündet, machen das jetzt auch Kairo und Tunis nach. Wie verrückt ist das denn?
Ja, das sind die Reimporte. Tourismus bedeutet ja, dass der Tourist etwas entdeckt, dass es mit nach Hause bringt, wenn es geht, eingemeindet. Wir haben das auch in der Esskultur ganz häufig. Und dass dann im Grunde genommen die neue Synthese, also das Hybride, die Mischung aus verschiedenen Bestandteilen, als etwas Neues ausgegeben wird. Wir haben das auch beim Döner. Kein Mensch kam früher in Istanbul auf die Idee, im Stehen oder Gehen ein Kebab zu essen. Aber es gab Kebab und es gab eben sozusagen das Fladenbrot. Dann hat man es eben in Deutschland zusammengebracht. Und die ersten Dönerstände waren auch Reimporte im Grunde genommen aus Berlin und Frankfurt und nicht dort entstanden. Und dann kam es wieder natürlich zur Debatte, sind das jetzt original türkische Esskulturen oder deutsche? Genauso ist es natürlich bei der Frage mit der Palme. Braucht Kairo nun wirklich noch die Topfpalme? Aber offenbar ist das für den Tourismus eben unentbehrlich.
Jeder Trend geht mal vorbei, wenn man zu viel davon gesehen hat. In diesem Falle Palmen, dann kehrt sich das um ins Gegenteil. Wann rechnen Sie mit der Palmenwende?
Auch ich bin gar nicht so sicher, ob das so schnell geht. Ich glaube, es gibt Wendungen dann wahrscheinlich. Wir haben jetzt ja eben mit der Klimadebatte auch Debatten darüber, dass die einheimischen Bäume nicht alle gut durch diese heißen Sommer kommen. Und damit wird im Grunde genommen ja ein zusätzliches Argument dafür geboten, dass es neue und auch exotische Bäume bei uns geben wird. Und man sieht ja inzwischen, also etwa im Ruhrgebiet oder auch in Bayern, habe ich schon etliche echte Palmen gesehen, die in den Mutterboden gesetzt worden sind, die also nicht im Winter reingerollt worden sind. Offenbar sind die Städte da ganz optimistisch, dass sie das ähnlich wie in Nizza eben auch ganzjährig überleben.
Professor Wolfgang Kaschuba, Kulturwissenschaftler von der Humboldt-Universität in Berlin. Vielen Dank. Schon im 19. Jahrhundert gab es diese Palmenversessenheit der Bourgeoisie. Man schmückte damit Salons und Gewächshäuser. Heute sind es die Flaniermeilen der Städte, Orte der Öffentlichkeit und Heimlichkeit, der Inszenierung und Ästhetisierung. Es war H2 Kultur, der Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth. Und zum Ausklang der Sendung noch ein Gedicht von Heinrich Heine, der über sein Ende sinniert.
Wo wird einst des Wandermüden letzte Ruhestätte sein? Unter Palmen in dem Süden? Unter Linden an dem Rhein? Werd ich wo in einer Wüste eingescharrt von fremder Hand? Oder ruh ich an der Küste eines Meeres in dem Sand? Immerhin, mich wird umgeben Gottes Himmel dort wie hier. Und als Totenlampen schweben nachts die Sterne über mir. Ja.